Der Antenne Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Ich freue mich auf eine neue Folge und auf diesen Mann habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn er ist ein Allround-Talent, wie ich so gerne sage. Er kann wirklich alles. Angefangen hat er mit Musik, dann kam er relativ schnell zum Radio und dann zum Fernsehen. Viele von Ihnen kennen ihn aus dem Tiger-Enten-Club oder von seinen Wissensmagazinen. Die Rede ist von Dennis Wilms. Seit vielen Jahren hat er mittlerweile auch einen Podcast mit Cornelia Poletto und ist auch im Schlager erfolgreich unterwegs. Und über all diese Themen werden wir sprechen, über die lange TV-Karriere, der Weg zum Schlager und wie er am Ende mit dem Team Düsseldorf zusammenkam, also mit Tim Peters und Daniel Sommer, die ja seine Produzenten sind. Dass er seine Lieder in 20 Jahren gerne immer noch singen würde wollen, das erzählt er uns auch, weshalb es vor allem für ihn auch auf den Text ankommt. Er schreibt nämlich all seine Songs selber. Dann geht's ums Duett mit Anni Perker, um wahre Freunde und über Shitstorms bei Social Media. Denn wie sagt Dennis im Gespräch so schön, bei ihm auf seiner Seite herrscht nur Liebe. Hört selbst hier das Gespräch mit Dennis Wilms. Ich habe auch heute wieder Besuch im Studio. Ich freue mich ja sehr. Es ist wirklich mein Schönstes, die Stars zu interviewen. Und bei diesem Star kann ich nicht nur Star sagen, sondern eigentlich ist er auch ein Freund geworden in den vergangenen Jahren. Und das sind immer die größten Herausforderungen, weil man überlegen muss, was darf man erzählen und was nicht. Dennis Wilms ist da. Hallo.
Hallo Annika, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch und wir haben uns ja vor... Na, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass man so zeitlos lebt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Vor 3 Jahren? Kann das sein? Auf einer Schlagerreise kennengelernt? Es müssten ja, schon 3 Jahre sein
drei
jetzt,
Jahre
ne?
Sein, ja.
Ja, und
bisschen mehr, 3,5 oder
so. Ich habe dich ja auch anmoderieren dürfen und dann haben wir uns wirklich so über die Zeit kennen und lieben gelernt durch Anni Perker und eurem erfolgreichen Duett. Und ja, manchmal kann man einfach sagen, it's a match. Da menschelt das einfach zwischen den Leuten, ne? So war das bei uns.
So war das bei uns und inzwischen treffen wir uns auch privat.
Ja, das ist toll, weil du ja jetzt auch ein bisschen, du bist ja gebürtig, wohnst du ja in Kiel, ne?
Ja, wieder. Ich habe viel woanders gewohnt, aber vor 10 Jahren bin ich wieder nach Kiel gezogen.
Und jetzt pendelst du aber der Liebe wegen zwischen Kiel und Berlin.
So ist das, immer hin und her.
Immer hin und her und das funktioniert. Du hast ja auch einen Song, der ist 500 Kilometer, den hören wir vielleicht noch. Der ist ja wieder, na gut, ganz 500 sind es glaube ich nicht. Kiel-Berlin, so 300
ja,
oder so.
So 370 oder sowas. Ne? Mhm.
Du suchst dir das immer aus, so eine Sache.
Witzigerweise, naja, wo die Liebe hinfällt. Na, man kann sich ja. Das ja nicht aussuchen. Also es ist, aber ich habe eigentlich mit Fernbeziehungen recht gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte mir zwar geschworen, dass das so schnell nicht wieder vorkommt, aber so viel zu den Vorsätzen.
Ich glaube auch immer, es ist, wie flexibel die beiden Partner sind bei Fernbeziehungen. Ja. Ich glaube, es ist nicht die Fernbeziehung an sich, aber wenn man jetzt in so einem 40-Stunden-Job zum Beispiel festhängt, der irgendwie Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr ist, ich glaube, dann wird Fernbeziehung tricky. Mhm. Wenn man aber, wie ich sage, so ein Künstler-Freigeist ist, wie wir ja auch so ein bisschen, wo man ja rein theoretisch auch sagen könnte, ach komm, wir treffen uns für den Podcast 23 Uhr, weil wir es fühlen, geht ja alles.
Ja, und wir sind ja beide viel unterwegs. Insofern treffen wir uns ja dann auch on the road. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit nur in Berlin oder nur Kiel wärst, dann wär's glaube ich auch nochmal was anderes. Aber da wir beide viel unterwegs sind, gibt es da viele Schnittmengen in den Städten, wo wir uns treffen können.
Sehr gut. Hast du deine Liebe offiziell gemacht eigentlich mittlerweile? Ja, auf Social Media? Also ja. Weiß man, wer die Frau an deiner Seite ist? Ja, das hast du. Ja. Also ich weiß es ja eh, aber du hast das auch offiziell.
Ja, wir haben ein bisschen damit gewartet, aber wir haben es offiziell gemacht, ja.
Mhm. Genau, wenn wir nämlich sagen, ist auch eine Dame, die man im Schlager kennt. Schlagersängerin, da wird sie immer tituliert in den Medien, stimmt nicht so ganz.
Aber meine Frau, ne?
Und Frau.
Sie ist nicht nur meine Schlagersängerin, wird sie tituliert, sondern auch meine Frau.
Ja, das ist ja toll. Also Hauptsache die Schublade stimmt. Verlobung, alles übersprungen. Willst du uns was sagen an dieser Stelle?
Nein.
Und sie ist auch klassisch eigentlich nicht Schlagersängerin, ja irgendwie schon, weil sie ein Duo hat mit ihrem Papa, aber wir sehen sie auch bei Howard Carpendale, habe ich sie oft gesehen im Background als Sängerin und bei ganz vielen anderen auch. Also Schlagersängerin ist eigentlich ein bisschen falsch, das Wort. So.
Ja, da wird Gregor Meile sich jetzt wahrscheinlich einschalten, weil sie spielt auch in der Gregor Meile Band und also sie ist nicht auf Schlager
fixiert.
Festgelegt.
Sie kann alles, aber ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass ihr beide der Musik quasi euer Herz verschrieben habt? Kann schon ein Vorteil sein, ne? Weil der andere die Leidenschaft dann auch ein bisschen mehr nachvollziehen kann.
Ja, das ist wirklich... Wir können natürlich gegenseitig komplett nachvollziehen, was der andere gerade macht oder wie es ist, wenn man abends eine Show spielt und dann eben nicht gleich ins Hotel ins Bett geht, sondern nochmal irgendwie ein Absackerbierchen trinkt mit den Kollegen. Und wir kennen die Abläufe ganz gut und wir sind, wie gesagt, beide viel unterwegs und das ist absolut von Vorteil. Es ist aber die erste Beziehung, die ich so führe. Also ich hatte noch nie jemanden aus der Branche. Das ist das allererste
Wirklich?
Mal. Ja, ich habe das irgendwie immer vermieden und jetzt muss ich aber sagen, eigentlich ganz cool.
Vielleicht sollte ich mich auch mal in der Branche umgucken, aber mir fällt da keiner ein, wenn ich so sage. Mich fragt zwar immer jemand, ob du lernst doch so viele Leute kennen. Ich so, ja, aber keiner, der mich interessiert, das ist ja auch schwierig. So. Aber es wäre schon ein Vorteil, weil die verstehen natürlich auch ein bisschen mehr unseren Geist. Also ich singe zwar nicht, aber ich bin ja auch kreativ, ja. Bist ja auch Podcaster. Da geht ja einfach mehr im Kopf los und ab.
Ja, und ohne das hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt. Wir waren auf zwei Konzerten einfach zusammen gebucht und haben uns Backstage dann kennengelernt und quasi dann auch auf der Bühne, weil wir auf einem Konzert noch einen Song gemeinsam performt haben. Ah. Und es hat richtig kitschig quasi auf der Bühne gefunkt.
Toll. Aber hast du ja auch verdient, weil ich weiß ja, du bist ja jemand, der gerne in Beziehung ist und du hattest ja jetzt auch ein bisschen gestruggelt. Wir hatten ja das Thema oft, deswegen freut mich das von Herzen.
Single-Leben ist nichts für mich, glaube ich.
Nee, du bist nicht so der, ne? Ja. Also, aber bist du denn jemand, der unbedingt, also was macht dein Leben schöner innerhalb in einer Beziehung? Also dieses.
Na, ich brauche einen Gefährten, ne? Oder besser gesagt, eine Gefährtin. Ich finde das schön, zu zweit ist irgendwie alles besser und ich gehe nicht gerne allein durchs Leben. Und da ist natürlich eine funktionierende Beziehung, ist. Das ist so der Rückzugsort und das, wo du dich reinfallen lassen kannst. Und das finde ich einfach schön.
Ja, und wo man ein bisschen auch zusammen plant, ne? Die Zukunft und Reisen. Und wo man immer weiß, da ist mein Anker, da ist mein Hafen, da komme ich zurück irgendwie. Ja. Ne? Kann ich nachvollziehen. Also sehr schön, dass es jetzt geklappt hat.
Ich freue mich
und
auch sehr.
Wir wollen natürlich auch über dein bewegtes Leben sprechen, denn du bist ja so ein Mann, der sowieso spannend ist, weil er einfach schon so viel gemacht hat. Und wir wollen dich heute auch ein bisschen mehr vorstellen. Und deswegen, wie fing denn so ein bisschen, wir fangen mal ganz, ganz, ganz früh an, wie fing denn deine Vita an? Also wann hat dich denn die Muse geküsst und du hast gesagt, ich mach was Kreatives, weil Fernsehen, wenn wir auch noch drauf kommen, Musiker, du bist ja immer in kreativen Jobs unterwegs.
Ja, ich hatte eine Schülerband früher in der Schule.
Ah.
Und wir haben Musik gemacht zusammen und haben uns bei einem Nachwuchswettbewerb angemeldet damals. Und da haben wir den Medienpreis gewonnen in diesem Musikwettbewerb. Und so ging es los. Und dann haben wir ganz viel Musik gemacht und dann haben wir Leute vom Radio kennengelernt, logischerweise. Und dann fing ich an, beim Radio zu jobben in den Ferien. Und fing dann an, plötzlich ein Volontariat zu machen beim Radio und habe dann fest beim Radio als Moderator gearbeitet. Und dann kam irgendwann das Fernsehen und da kamen die Fernsehcastings und da hat dann gleich das erste Casting geklappt.
Und das wollen wir auch sagen, für was war das?
Das war damals für den Tigerentenclub.
Ja, den wir alle kennen, haben wir gesehen, ich, als ich klein war. Und läuft der heute noch, der Tigerentenclub, frage ich mich immer.
Ich habe gerade eine 30 Jahre Jubiläumsshow aufgezeichnet, wo ich eingeladen war, wo ich mich sehr gefreut habe.
Ja.
Und das war großartig, hat super Spaß gemacht.
Ach, gibt es tatsächlich noch, siehst du, ist an mir vorbeigegangen, ist nicht so ganz meine Zeit, wann das kommt. Aber ja, da wurdest du entdeckt dafür beim Casting quasi, hat gleich geklappt und dann warst du ja sehr viele Jahre dort.
Ja, ich habe fünf Jahre gemacht und dann wollte ich gerne ein bisschen was Erwachseneres machen und bin in die Wissenschaft gewechselt und habe dann so ganz viele Wissensformate gemacht, WW-Wissen, Planet Wissen, Odysseo. Habe eine Kochshow gemacht damals mit Conny Poletto, habe Dokus gedreht weltweit, also ganz viel.
Also das ist Wahnsinn. Und dann warst du wie lange insgesamt beim Fernsehen?
Na, über 20 Jahre, ne? Von 97 an.
Das ist schon lang, weil das, ich meine, ist ja auch ein Hexenkessel, ne? Gibt ja auch viele, die irgendwann sagen, nie wieder Fernsehen.
Ja, ja.
Also nur wenn man aus dem Nähkästchen plaudert. Manche sind schon sehr schnell, sehr erschöpft von Fernsehen.
Das stimmt. Bei mir hat's großartig funktioniert alles und ich habe so gut wie alles gemacht, was man machen kann im Fernsehen. Ich habe gequizt, ich habe gekocht, ich habe getalkt, ich habe Dokus gedreht, sowohl als Presenter als auch als Produzent, alles Mögliche.
Wahnsinn. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber in einem anderen Podcast, das ist ja auch das Beeindruckende, du warst ja dadurch auch in der Welt sehr viel unterwegs, weil wer Dokus dreht natürlich, ist ja dann auch vor Ort.
Mhm.
Und was waren da so die spannendsten Ziele? Das möchte ich nochmal, die Hörer mitnehmen. Weil du
das
hast
ging
ja
los mit den Erlebnisreisen im Tigerentenclub. Bestandteil der Sendung waren ja Erlebnisreisen, wo wir den Kindern quasi die Welt erklärt haben. Und da haben wir 10 Reisen im Jahr gemacht. Ich habe es 5 Jahre gemacht, habe also 50 Reisen allein schon innerhalb des Tigerentenclubs schon gemacht. Wir sind mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, wir waren in den Pyramiden in Ägypten, wir sind von Camp zu Camp geflogen in Kenia mit Flugzeugen, wir waren auf Ground Zero nach den Anschlägen direkt in New York.
Ja.
Dann habe ich Dokus gedreht, bin den Jesus Trail in Israel gegangen, also die ganzen
Orte, von Jesus,
wo Jesus gewirkt haben soll. Dann war ich eine Zeit lang Teil des Ostsee-Reports, habe also in Skandinavien gedreht, in Oslo, Kunst und Kultur in Oslo, nachhaltige Konzepte in Kopenhagen, all sowas.
Wahnsinn, warst du auch in der Antarktis bestimmt?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Ach, das hast du, weil ein Freund von mir gerade da ist, deswegen dachte ich, Antarktis vielleicht auch noch spannend. Mit Pinguinen. Das ist halt auch spannend, ne?
Ja, total.
Ich meine, das muss man ja wirklich planen, aber das ist, glaube ich, auch so ein Erlebnis, was man nicht...
Definitiv, obwohl das nicht ganz meine Temperaturen sind,
nee, aber meine auch nicht. Aber die Pinguine reißen es raus, ich will eigentlich nur deswegen dahin. Gib mir einen Pinguin, dann reise ich auch in die Minus gerade. Und was war aber so, wenn du dich entscheiden müsstest, was war das Beeindruckendste von allen Reisen, die du erlebt hast? Gibt es da eins, was nochmal so einen Ticken mehr raussticht, weil es einfach so besonders war?
Es ist natürlich super besonders. Ich würde es, glaube ich, aber nicht unbedingt nochmal machen wollen. Ja. Aber mit der transsibirischen Eisenbahn durch Sibirien, also durch Russland zu fahren, ist schon krass. Dann waren wir mit einem Forschungsschiff auf dem Baikalsee unterwegs. Wir haben in Moskau gedreht. Das ist schon
Wahnsinn,
ist schon,
ne,
spannend. Oder auch in den Pyramiden, richtig im Tal der Könige und auch das Ägyptische Museum mal backstage zu sehen, das ist schon.
Da war ich als Kind, toll. Ich habe nur noch so Erinnerungslücken. Ich weiß, bei der Pyramide bin ich rückwärts wieder raus, weil es so schwül da drin war. Das habe ich als Kind nicht so verkraftet, da bin ich wieder raus. Aber Ägypten ist eh magisch. Das habe sogar ich noch in Erinnerung, ich war 9 und ich weiß noch genau, wie die da alle standen und wie der Boden im Hotel aussah und wie der Nildampfer roch und
ja,
so.
Ja, das war auch alles ganz aufregend. Wir haben auch eine Nilkreuzfahrt natürlich gemacht, waren auch auf dem Nil unterwegs mit so einem Hotelschiff. Dann war das kurz nach den Anschlägen im Tal der Könige. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Nee, danke, ich bin nicht mehr.
Dann gab es eine große Anschlagsserie, das heißt, wir waren da Staatsgäste und hatten auch Bewachung, hatten die ganze Zeit Bodyguards, weil wenn natürlich kurz nach den Anschlägen dann auch noch einem Fernsehteam aus Deutschland da was passiert, dann können die ihr Land zumachen touristisch.
Ja.
Und insofern war das natürlich alles nochmal doppelt aufregend für uns.
Ach, Wahnsinn. Und Jesus Trail war bestimmt auch noch auf den Spuren von Jesus. Egal, ob man dran glaubt oder nicht, aber das macht wahrscheinlich was mit einem, wenn man so die Spuren nachläuft.
Ja, vor allem, du hast ja in manchen Regionen da gar keine Möglichkeit, in normalen Hotels zu übernachten. Also wir haben dann bei Familien übernachtet oder in Hostels. In Nazareth gibt es ein einziges Hostel, damals gab es das nur. Und da haben wir dann übernachtet, weil in Nazareth die Touristen nicht über Nacht bleiben. Die kommen meistens morgens und fahren abends wieder weg. Das war alles wahnsinnig aufregend.
Wahnsinn. Aber bist du ein gläubiger Mensch?
Nein.
Nein. Und hast du aber trotzdem so eine Magie gespürt? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja,
ich finde trotzdem, man spürt
ich meine,
das.
Allein wenn du lange wanderst, wir haben natürlich Parts auch mit dem Auto gemacht, klar, weil es eine Doku ist und ich hatte halt Kamera und Ton und so weiter dabei und eine Redakteurin. Aber ich bin auch lange Strecken wirklich gelaufen und allein das hat was Spirituelles, was Meditatives.
Ja, ne?
Total. Ja.
Ich finde auch, ich war ja in Jerusalem einmal und ich bin auch nicht gläubig, aber ich habe da trotzdem so, man hat in diesem Ort die Magie gespürt, dass da so viele Weltreligionen aufeinandertreffen.
Ja, das sind
einfach
spannende
so.
Ecken. Also in Nazareth, weiß ich noch, lag ich in meinem Hostel und da wurde dann nachts auch geschossen auf den Straßen. Das ist ja auch politisch nicht gerade ruhig in der Ecke.
Bis heute
wobei
nicht.
Wobei es zu der Zeit, wo wir da waren, im Vergleich wahrscheinlich zu anderen Zeiten, es extrem ruhig war.
Mhm.
Ja, es ist eine andere Welt.
Und deswegen spürt man das auch, dass es eine andere Magie hat, finde ich, so auf einen. Und da ist auch egal, ob man an irgendwas glaubt oder nicht glaubt, man spürt einfach dieses... Also
diese jahrtausendalte Kultur ist einfach auch faszinierend. Ich bin ja ich mag auch, da wechselt, wenn du gehst, wechseln sich ja arabische Dörfer, israelische Dörfer ab und dann merkst du auch den Unterschied, ob du jetzt in einem arabischen Teil bist oder im israelischen Teil.
Stimmt.
Und ich mag sowieso ich mag wahnsinnig gerne diese arabischen Schriften. Die arabische Kunst,
ich auch.
Die Muster, das ist, ich liebe das. Ich habe ja auch arabische Tattoos.
Soll bei mir. Sagen.
Ich finde das einfach alles wahnsinnig schön, ästhetisch schön.
Ich liebe auch. Das. Ich finde das auch toller.
Und das Essen
aber
natürlich. Das Essen ist der Hammer.
Da brauchen wir gar nicht reden drüber. So, ich bin immer nur so ein bisschen, weil ich liebe das auch so sehr und ich finde es immer nur so schade, dass gerade auch in der heutigen Zeit ist es ja wieder so, dass die Kulturen halt nicht zusammen so richtig können, dass wir da einfach nicht so ein, geht dir vielleicht ja auch so, ich meine, du bist ja nun auch nicht erst 10 Jahre auf der Welt und ich finde, wenn man das so beobachtet, früher habe ich mich ja für Politik gar nicht interessiert, es war mir auch alles egal, aber wenn man so mehr in Länder eintaucht, in Kulturen, auch Menschen aus den Kulturen jeweils kennenlernt, islamischen Glaubens, israelischen Glaubens und mal so deren Seiten hört, wo man so denkt, das
wobei
wird nie zusammengehen irgendwie.
Auch immer wieder ruhige Phasen. Und wenn du wirklich in einer Stadt wie Jerusalem bist und du machst dir das mal klar, dass da wirklich alle Weltreligionen zusammen
sind,
letztlich
auf einem ganz kleinen
leben,
Fleck.
Auf einem ganz kleinen Fleck, dann klappt das in den Phasen, die ruhig sind, wie ich finde, erstaunlich gut. Also ich versuche immer das Positive zu sehen. Natürlich ist das Konfliktpotenzial da riesengroß, aber andererseits klappt es auch in ruhigen Zeiten sehr, sehr gut. Und das finde ich total faszinierend.
Ja.
Und da frage ich mich dann immer, warum nicht immer?
Ja, das ist genau das, wo ich so denke, ich war doch da auch, da war es ganz ruhig und lieb. Warum können wir da nicht wieder hingehen? So und so ein bisschen, aber das ist ja in die Kerbe auch leben und leben lassen und das fällt den Menschen ja sehr schwer, weil wir, glaube ich.
Es gibt Phasen, da fällt es den Menschen sehr schwer.
Ja. Also da fällt auch dieses Leben und Leben lassen, da müssen wir auch so alles droppen, alles so in dieses, ich finde ja gerade in Deutschland ist es ja so sehr mit diesen Schubladen. Das ist ja so sehr, wir machen immer eine Schublade auf, deswegen musste ich gerade auch so lachen bei dir, ne?
Ich finde vor allem so faszinierend, also ein kleines Beispiel, wir haben jetzt im Rahmen dieser 30 Jahre Tigerentenclub Jubiläumsshow gibt es einen Channel vom WDR, der heißt WDR Loop und der hat dann so alte Ausschnitte von uns gepostet, aber auch Sachen, wo Pamela und ich in der heutigen Zeit diese Ausschnitte kommentieren und auch ein paar Geheimnisse verraten, wie es damals war und so. Und das ist ja was, womit eigentlich, ich sag mal, 99,9% der Menschen, die es interessiert, die sich das angucken, ist es eine positive Erinnerung. Die erinnern sich an ihre Kindheit. Und selbst da gelingt es Menschen, wenn ich jetzt irgendwas aus der Produktion verrate, ja, das haben wir mal so produziert und die Show wurde gar nicht chronologisch aufgezeichnet, sondern manchmal ganz verquer und mussten uns dann immer umziehen und erkannten erst in der Klamotte, in welcher Sendung wir. Selbst da finden Menschen den Funken, sich aufzuregen darüber. Und das ist eine Sache, die kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht.
Da entstehen dann Shitstorms und dann habe ich einmal so ein bisschen genervt reagiert, Freunde, ich bin in den Kommentaren dann auch aktiv. Freunde, ich habe es doch gerade erklärt, warum wir das so und so gemacht haben. Und dann kommen da drunter Antworten, wie kann man nur so unsympathisch antworten? Also wirklich.
Oh, wie soll man denn antworten?
Eine Sache, die fast zu 100% positiv besetzt ist, wie es da Menschen schaffen, immer wieder dieses Haar in der Suppe zu finden, das ist mir ein absolutes Rätsel.
Mir auch.
Die müssen so viel Probleme mit sich selbst und ihrem Leben haben. Wie kann man nur so negativ sein?
Aber ich glaube, das ist auch schlimmer geworden. Diese Total. Negativität. Also man hört ja auch, ja, ist ja kein Wunder, dass die Leute so und so und ach und ne, wo ich immer so denke, aber ihr habt ja alle eine Wahl. Ihr habt die Wahl, früh aufzustehen, ihr habt die Wahl, auszuwandern, ihr habt die Wahl, wegzugehen, ihr habt die Wahl, euren Tag zu gestalten.
Leben und leben lassen ist doch egal. Es interessiert mich, bei allem Respekt, es interessiert mich eigentlich nicht, ob du das toll oder doof findest. Gut, es interessiert mich, wenn du es toll findest, aber wenn du es doof findest, I don't care.
Ja, oder eben konstruktive Kritik. Sowas ist ja auch schön. Ja, ich meine, das ist das ja auch nochmal was anderes. Genau, weil es gibt ja auch Menschen, die Kritik verlernt haben. Also es gibt ja wirklich jetzt Leute, wenn die Kritik gehen die ja aus dem Raum oder weinen oder weil die Menschen verlernt haben auf. Aber ich sage immer, es muss aber eine normale Kritik sein. Also ich weiß nicht, wie du zum Beispiel beim Radio mit deinem Volontariat, ich wurde ja durchaus, da gehen ja Leute auch mit dir durch Moderation, durch Texte. Und natürlich ist man ja nicht perfekt. Und dann kommt ja auch mal, bei dem Text musst du ein bisschen so und so. Und dann macht man das ja aber so und geht nicht raus und sagt, der fand meinen Text nicht gleich super, jetzt gehe ich nach Hause.
Naja, mir wird ganz früh beim Radio schon beigebracht, egal ob du einen Joke machst, wie der ist qualitativ, die Leute, die sofort anrufen, du hast immer diese vordere Front, die irgendwas zu meckern hat. Und genauso wie wenn du dein Gesicht vor eine Kamera hältst, wenn du dich nur nach den Menschen richtest, die daran was auszusetzen haben, dann kommst du nicht weit in dem Business. Und deswegen, du musst ein gesundes Selbstbewusstsein, glaube ich, haben und auch ein dickes Fell. Und diese vordere Front, Minderheit, die sehr laute Minderheit, musst du einfach auch anfangen zu ignorieren irgendwann. Sonst kommst du nicht weiter.
Und kannst du das?
Ja. Sehr gut. Und bei mir herrscht auch, auf meinen Social-Media-Kanälen herrscht strengste Zensur. Das ist mein Wohnzimmer. Okay. Wer da anfängt zu pöbeln,
fliegt
sofort raus.
Wirklich,
weil das ist ein Ort, mein Social-Media ist ein Ort des Positivismus. Mhm. Und so möchte ich es auch lassen.
Das ist toll.
Deswegen
ich muss was lernen von dir. Können wir mal ein bisschen
grandiose Zensur.
Ich werde ja gerade Grenzen setzen, weil ich festgestellt habe in den letzten Jahren, ich habe keine Grenzen. Und das ist ja auch sowas. Das ist ja eine Grenze, weil wie du gerade sagst, es ist mein Wohnzimmer, es ist meine Seite, hier herrscht Liebe, hier ist das Glas halb voll mindestens. Genau. Und wer hier das Glas leer macht oder hier
fliegt raus.
Ich sage jetzt nicht das Wort, der fliegt raus. Und das ist ja deine persönliche, weil der deine Grenze überschreitet.
Ja. Und ich meine nicht konstruktive Kritik. Ich bin ein sehr kritikfähiger Mensch. Ich muss ein kritikfähiger Mensch sein. Wer so lange Fernsehen und Radio gemacht hat, der muss auch kritikfähig sein. Das ist ja ganz klar, weil wie meine alte Managerin immer gesagt hat, wer seinen Arsch zum Fenster raushält, der darf sich nicht wundern, wenn draufgehauen wird. Das ist so.
Ja.
Aber bis zu einem gewissen Maße. Ich lasse diesen Negativismus nicht zu. Weder in meinem Leben noch auf Social Media. Da bin ich ganz streng.
Toll, also das lerne ich, Grenzen setzen, auch dort. Und bist du aber manchmal, Ist jetzt ein bisschen eine theoretische Frage, aber es würde mich wirklich interessieren. Bist du manchmal aber auch froh, dass du deine große Fernsehzeit, also Tiger Entenclub und auch die ganzen anderen Sendungen, zu einer Zeit hattest, wo Social Media zwar vielleicht schon da war, aber noch nicht in diesem Ausmaß wie heute? Ja. Denkst du da, das war für mich irgendwie schon schöner, weil ich konnte ja schon ein bisschen mehr, weil, sind wir ganz ehrlich, damals wurden Leute auch bekannt ohne Social Media. Heute geht der Hebel andersrum, geht's ja gar nicht mehr. Heute werden ja Leute teilweise bekannt nur durch Social Media. Es hat sich ja einmal komplett gedreht. Und bist du da froh, dass du so eine...
Ich bin da sehr ambivalent über diesen Gedanken. Ich habe da oft drüber nachgedacht. Zum einen denke ich mir, ja klar, wenn das auch noch gewesen wäre, hätte ich wahnsinnig viele Kanäle auch noch bespielen müssen, so wie ich es heute tue. Und ich empfinde das oft als Belastung, ja, und als Zeitraube. Andererseits bietet dir Social Media natürlich auch ganz tolle Möglichkeiten, den Fans Einblicke zu geben, Backstage-Sachen sofort rauszuhauen, ja, und auch diese Faszination dessen, was man macht, ein bisschen besser zu vermitteln. Deswegen bin ich mir nicht so ganz klar darüber, ob ich sagen soll, Mensch, ein Glück, dass das damals nicht da war, oder schade, dass es nicht da war. Ja. Ich weiß, wie es heute ist, es ist manchmal sehr anstrengend und man muss ja auch ständig neue Ideen haben, um die Leute bei Stange zu halten und so. Aber ich finde es schon ganz spannend. Ich selber auch als Konsument gucke mir das gerne an.
Ja.
Ich glaube im Allgemeinen, dass damals Fernsehen komplett anders war und auch noch einen anderen Stellenwert hatte. Und deswegen bin ich froh, in dieser Zeit gestartet zu sein.
Und auch wegen der Kritik, das war auch so mein, weil damals, weißt du, da musstest du dir ja nicht.
Ja, da kam aber
dann kam Post.
Post. Genau.
Okay. Aber also war die Post so schlimm wie so ein random gefaktes Profil ohne Profilbild und dann der ist doof? So ist es ja heute auch.
Die war sogar teilweise auch auf dem Niveau, wie heute Posts sind.
Ja, also stimmt. Ich habe zum Beispiel, bei mir kam immer ein Fax.
Ich habe auch Morddrohungen bekommen per Post.
Warum?
Und alle, naja, von Leuten, die so ein bisschen schwieriges Leben hatten und die auch, sag ich mal, ein bisschen kognitiv beeinträchtigt waren.
Aber nur weil du moderiert hast, ja, haben die dich als...
Ja, ich habe mal eine Post bekommen, da hat man mir gedroht, wenn ich jetzt nochmal weiße Socken anziehen würde, dann würde derjenige, der mir da geschrieben hat, mich umbringen. Und Hintergrund war nachher, was wir rausbekommen haben, das war ein Mensch, der irgendwie einen Unfall hatte, schwer auf den Kopf gestürzt ist und das allererste, was er wohl gesehen hat, waren
weiße
Socken der Sanitäter und seitdem hatte der eine unglaubliche Aversion gegen weiße Socken.
Okay.
Er hat jetzt gesagt, wenn ich die nochmal trüge, dann müsste er mich umbringen. Oder Leute, die auch gesagt, ich will unbedingt jetzt deine Uhr haben und wenn du mir die nicht schickst, dann lauere ich dir auf und nehme mir
gab
sie.
Gab das sowas früher schon, ja, in dem Ausmaß?
Ja, sowas gab es früher auch, deswegen wir sagen immer nur, das ist alles so schlimm.
Ich wollte gerade, deswegen ist mal spannend.
Oder geworden heute. Nein, das gab es auch damals schon.
Ja, nur wahrscheinlich in Dosen ganzen, und jetzt lesen wir es halt alle
diese
geballt.
Diese ganzen Freaks da draußen, die gab es auch damals schon.
Und da ging der Brief, aber wahrscheinlich den hast halt du gelesen und oder die Hörerpost.
Vieles wurde weggefiltert durch meine Redaktion, die natürlich das vorher gelesen haben und die gesagt haben, ja, das leiten wir gar nicht.
Und jetzt siehst du es halt.
Und jetzt kommt, so. Entschuldigung, der Kram halt ungefiltert bei mir.
Und deswegen ist es wahrscheinlich in der Summe, dass wir alles Gefühl haben, jetzt ist das erst so, früher gab es das noch gar nicht.
Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch der Umgang miteinander ist schon ein anderer.
Ruppiger.
Ja.
Ruppiger und respektloser. Also so dieses, und dann sind es ja oft auch Leute, die kein Profilbild haben.
In einer Zeit, wo amerikanische Präsidenten sich so benehmen, wie sie sich benehmen, da muss man sich nicht wundern, wenn das Volk Kapais da geht, ja.
Es ist wirklich so ein bisschen, ne? Das ist eigentlich so ein Spiegel von Social Media. Absolut. Aber du hast auch gerade gesagt, du bist ja auch wirklich, ich meine, wir folgen uns auch, du bist ja auch wahnsinnig fleißig auf Social Media. Wie du schon gesagt hast, es ist zeitraumend, aber irgendwie hat man bei dir das Gefühl, aber du bist schon auch ein bisschen mit Leidenschaft dabei, oder?
Weil bei mir diese krasse Zensur herrscht, habe ich in meinem Account nur freundliche Menschen, die, ich brauche jetzt nicht, dass die mich die ganze Zeit beklatschen, also nicht, dass wir uns missverstehen. Ich schare da nicht Klaköre um mich rum durch meine Zensur, sondern ich will einfach positive Menschen haben. Und für die dann so ein Programm zu machen auf Social Media, macht einfach dann auch Spaß.
Okay.
Weil sie es wertschätzen, weil da mal ein Feedback kommt, weil da eben nicht unqualifiziertes, ich lasse jetzt mal meinen Frust ab, kommt, sondern die sind wirklich in Interaktion mit mir. Und dann macht das, wenn du das für die richtige Crowd machst, macht es total Spaß.
Und hast du auch mal aber so Phasen, wo du so denkst, heute nicht.
Ja, und dann mache ich auch heute dann eben mal nicht.
Okay, dann machst du es, also dann bist du...
Mich ja keiner.
Nee, es winkt dich, aber gefühlt bist du schon sehr präsent. Wobei Instagram ja auch mal so komisch das aus. Manchmal sehe ich von meinen...
Ich habe ja viel redaktionell gearbeitet und ich weiß ja auch mal in so flauten Zeiten, ich kenne ja das Handwerk, ich weiß ja, wie man dann selbst Themen schafft. Ne? Es gibt Leute, die dann immer sagen, ja, ich habe ja gar keine News, ich weiß ja gar nicht, ich habe keine Inhalte. Doch, man findet eigentlich immer Inhalte. Ja, man muss nur kreativ sein.
Das stimmt. Und Lust haben.
Und Lust und Bock drauf haben, genau.
Okay. Ja. Also finde ich faszinierend. Also ich bin ja gerade, ich plaudere aus dem Nähkästchen, ich habe gerade mein Konto deaktiviert.
Hast du? Ja. Warum das denn?
Weil ich habe so, ich kann dir das nicht erklären, war so abgelenkt von diesen ständigen Reels, Bilder, Stories. Dann kamen die alle mit ihren Ich vor 10 Jahren, 2016, und es ging mir so auf den Keks, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein paar Tage deaktivieren, ich kann gerade nicht. Und dann habe ich es wirklich deaktiviert. So.
Okay, und wie lange hältst du durch?
Zurück.
Was denkst du?
Naja, letztens mal waren es 4 oder 5 Tage. Und das reicht dann auch erstmal zum kurzen, ich bin ja nicht die Leute, die mich kennen und die meine Nummer haben, können ja mit mir in Interaktion. Ich bin ja nicht auf einer Insel und habe mein Handy weggeschmissen. Vielleicht auch wegen dieser 10-Jahre-Challenge, das ging mir auf den Keks, als dann jeder da rauskam.
Ja, 2016, Das haben wir natürlich alle gemacht, habe auch ich gemacht. Ich fand es ganz witzig, in meinem iPhone dieses Jahr durchzuscrollen und so. Sich mal wieder zu vergegenwärtigen, weil das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache in der heutigen Zeit, diese Jahre, die verwischen so.
Ja.
Also frag mich mal, wie mein Sommer 2016 aussah. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht.
Das Tolle ist, dass ich jetzt aufgrund dieses Trends mal wieder durchgescrollt habe und mir gedacht habe, ach so, genau das war's.
Und hast du auf dem Handy auch die Bilder noch aus diesem Jahr?
Ja.
Alle? Ich habe mein Handy ja leider mal 2018 vom Echo, auf dem Weg zum Echo verloren, ohne Backup. Mhm. Und dadurch fehlen mir so ein paar Jahre, auch fototechnisch. Mir wurden dann einige Sachen zugeschickt, aber das Grobe fehlt mir natürlich. Ich habe, glaube, so ein Delay von 2015 bis 2018, wo ich kaum Fotos habe. Dann dachte ich mir so, na gut, auf meinem Handy ist nichts mit 2016, ich habe ja alles verloren.
Ich habe glücklicherweise immer
Updates
gemacht und irgendwie gesaved und habe auch immer große Speicher irgendwie mir gekauft, weil ich
das
irgendwie
auch
brauche und habe eine ganz gute Bibliothek.
Okay.
Kann da ganz weit zurück.
Und ich fühlte mich dann genug besucht. Ich habe gesagt, so von den Wichtigsten hast du es jetzt gesehen, wie sie 2016 aussahen, reicht. Ich kehre zurück in wenigen Tagen. Aber ich finde auch da ist der Impuls, man sagt ja immer, es ist auch wichtig, wenn man darauf hört, weil irgendwas hat ja in meinem Nervensystem offenbar angeschlagen, weil ich saß wirklich davor und habe gedacht, ich will es jetzt nicht mehr sehen. Ich kann es jetzt nicht mehr.
Ich mache auch Social Media nicht, wenn ich da keinen Bock drauf habe oder es nicht fühle. Also ich kastei mich da nicht. Warum auch?
Ja, oder wenn man krank ist oder so, sich da nicht fühlt.
Gibt's halt, meine Güte, dann gibt es halt mal 1-2 Tage keine Stories. Na und?
Dann freuen die Leute sich, wenn man, hey, I'm back.
Ja.
Kleiner Hinweis.
Es gibt Konzerte, die werden wir nie vergessen. Davon wartet auf euch. Antenne Schlager, Fischer oder Fischstäbchen? Eine Frage, eine Antwort. Liegt ihr richtig? Eure Chance auf exklusive Tickets für Helene Fischers 360 Grad Stadion-Tour. Oder ihr liegt falsch. Dann gibt's eine Packung Fischstäbchen. Beides beliebt, aber nur eins sorgt für Gänsehaut. Mitmachen, lachen, alle Infos auf antenneschlager.de.
Es wird auch viel mehr gespreadet, wenn man mal eine kleine Pause hat, dann wird's halt, dann sind auch die Abrufzahlen bei der ersten Story wieder ein bisschen höher.
Und machst du aber hier auch TikTok, den modernen Quatsch?
TikTok mache ich sehr unregelmäßig. Da bin ich nicht so gut.
Nicht so.
Aber meine Plattenfirma möchte natürlich gerne. Das ist klar. Ich verstehe das auch, dass es für Musikmarketing wichtig ist. Ich mache rund um Single VÖs, mache ich immer.
Ja.
Habe aber neulich auch mal so ein Experiment gemacht und habe einfach so ganz schwachsinnige Sachen gerepostet. Mhm. Und als ich dann merkte, dass diese Reposts teilweise Millionen Views hatten.
Wirklich?
Und Sachen, die ich mir selber ausdenke und da irgendwie versuche, was zu machen, was interessant ist, das interessiert keine Sau auf dieser Plattform.
Hast du auch so gedacht?
Habe ich auch gedacht, so. Aber ich mache es trotzdem natürlich. Also rund um Single VÖs bespiele ich auch TikTok. Und wenn ich mich motivieren kann, dann mache ich das auch zwischendurch mal. Aber mein Hauptfokus liegt wirklich auf Instagram. Und was auf Instagram läuft, wird gleichzeitig auf Facebook bei mir gespiegelt. Und das sind die Plattformen.
Stimmt, Facebook gibt's ja auch noch. Ich vernachlässige das immer, Facebook, ja, weil Facebook es ist so. Aber es sind noch viele.
Wollte ich auch schon oft Schluss machen. Hat man mir aber auch geraten, nee
warum?
Noch nicht.
Ich habe auch noch nicht Schluss gemacht. Aber ich komme an meine Grenze. Ich kann keine Freunde mehr annehmen. Und ich müsste mich jetzt damit beschäftigen, wie man das umbaut. Auf gefällt mir.
Ja, man kann ja auch, glaube ich, dieses Privat. Ich habe auch nur so ein privates Konto.
Ja?
Ich glaube, man kann das ja auch auf Seite gar nicht mehr ummünzen. Ohne
Ach, geht es gar nicht?
Nee, ohne dann die Inhalte zu verlieren. Und ich bin da kein Experte.
Ich habe 800 Freundschaftsanfragen offen. Wenn ihr das wisst, bist, schreibt uns. Wir kennen uns damit nicht aus.
Du kannst einen Privataccount nicht mehr auf in eine Seite umwandeln und den Content mitnehmen. Und
dann ist alles auf null.
Ich glaube, dann ist irgendwie alles auf null, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann aber auch sein, dass ich das zu blöd
Gut, finde. Das werden wir nochmal recherchieren, wie Meta das macht. Das ist ja alles ein großer Meta-Konzern. Das ist ja wirklich unerhört. Es ist ja, auf jedem Tool kommt ja was Neues. Sie sehen ja alle irgendwann gleich aus. Wenn Instagram was Neues hat, kommt es dann bei WhatsApp. Dann kommt's.
Ja, ich beschäftige mich mit diesen Funktionen. Beschäftige ich mich auch gar nicht so viel. Ich weiß noch, als ich anfing, auf TikTok dann mal live zu gehen, da hatte ich jemanden, der mich da so ein bisschen eingeweiht hat, wie das überhaupt alles funktioniert, weil ich keine Ahnung, also in solchen Zeiten, wo ich mir Neues aneigne, gucke ich mir lieber Tutorials über, weiß ich nicht, Logic an oder was ich halt dann auch wirklich brauche zum Arbeiten und so. Das ist mir dann wichtiger, als rauszufinden, wie jetzt bestimmte Algorithmen auf Insta oder Facebook funktionieren.
Ja, da muss man ja immer alles rausfinden. Man muss wirklich am Zahn der Zeit sein. Ja, ich verstehe die Älteren, die sagen, ich sehe da nicht mehr durch. Man ist, ein bisschen ist man raus. Wer weiß, was nach meinen kurzen Abstinenz von ein paar Tagen, was danach wieder Neues gibt.
Aber ja, Bella, meine Freundin, ist immer super. Die schickt mir immer irgendwelche Sachen und wollte die gar nicht verschicken. Deswegen hat sie jetzt den wundervoll liebevollen Spitznamen. Sie ist die TikTok-Omi.
Ich ist auch bei TikTok, aber ja?
Ja.
Die TikTok-Omi. Wir sind, glaube ich, alle bei. Was ist denn die Hauptzielgruppe von TikTok? Ich glaube 14 bis 20.
Ja, wir sind auf jeden Fall deutlich draußen.
Also wir sind draußen an sich, aber wir können ja coolen Content machen. Und das Krasse ist ja wirklich, der kann ja mit TikTok ein viraler Hit gelingen. Also für euch als Absolut. Sänger ja super spannend. Ja, Hab jetzt erst wieder gelesen, Tirol von Ötzi ist in den Charts ganz weit oben, weil keine Ahnung, vielleicht sind die alle in Tirol im Urlaub. Es ist ja faszinierend. Oder die Tasse Kaffee von Helene und Flori. Da wird es unter, weil man eben hier ist, könnten wir jetzt auch die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein.
Dürfen wir das, super. War das auch so? Dürfen wir das, war auf TikTok ziemlich gut und ist vielleicht auch dadurch zu so einem kleinen Hit geworden.
Ja, wahrscheinlich, weil das dann wieder die Leute sind, die sich mit jemandem treffen wollen und sagen, dürfen wir das?
Ja, es geht halt immer um die Zeile. Ne? Ob du die Zeile jemandem ins Gesicht singen kannst und er darauf
reagiert kann
oder was auch immer.
Und dann noch mit Atmo und Emotion. Und dürfen wir das, kannst du ja vom Spiegelrecht eskalierend besingen. Das
kannst du zu allem. Du kannst auch irgendwie ein super Menü fotografieren und sagen, dürfen wir das?
Das
muss ich ja nicht nur auf Liebe beziehen.
Das stimmt. Kommt drauf an, welche Passage man nimmt. Ich weiß ja nicht, wie lange das bei TikTok sein muss. Ob das da schon ein bisschen länger sein muss oder ob man auch
individuell
so
individuell einstellen. Ne? 30, 90 Sekunden. Was
ich bin auch eine TikTok-Oma. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich muss mal irgendwann gucken, was ihr da alle so treibt. Aber du hast schon gesagt, Plattenfirma, die möchte das natürlich auch. Wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Fernsehkarriere ja gesprochen. Nun bist du ja aber auch seit einigen Jahren oder warst ja immer mit. Wir haben ja gehört, Schülerband, du hast als Sänger angefangen und bist ja jetzt auch seit einigen Jahren im Schlager aktiv. Wie genau kam denn der Dreh? Weil du warst ja sehr tief verankert im Fernsehen. Hast du irgendwann gesagt, oh, also Musik fand ich schon immer cool, ich will zurück? Oder hast du die richtige Person kennengelernt?
Bei mir ist es auch so, ich stolper in so Sachen rein.
Ah ja, wie Daniel Sommer im Fitnessstudio über Tim Peters in der Sauna.
Zum Beispiel, ja. Und so war das bei mir auch. Ich habe Urlaub gemacht mit Freunden, die auch professionell Musikerinnen und Musiker sind. Und dann, wir hatten uns so eine Finca gemietet auf Mallorca und da gingen Leute dann von den Plattenfirmen auch ein und aus, kamen zum Grillabend, die auch gerade auf Mallorca waren und so. Und da kannte jemand so ein bisschen meine Vita und hat gesagt, Mensch, du hast so früher auch Musik gemacht, warum machst du denn nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, ja, Fernsehen ist übermächtig geworden, keine Zeit, aber auch kein Team, die Band von damals, die gibt's nicht mehr und so. Und dann hat er gesagt, doch, ich kenne da Leute, zu denen würdest du perfekt passen. Und am nächsten Tag hatte ich 10 Demos auf meiner WhatsApp.
Ach.
Und bin die so durchgegangen und da war unter anderem Kein Plan, das war meine erste Single.
Mega Nummer, liebe ich.
Von Daniel Sommer, Basti Wurt geschrieben, die war da drunter und dadurch habe ich dann die Jungs in Düsseldorf kennengelernt.
Und da sind wir wieder bei Team Düsseldorf. Genau. Daniel Sommer, vor wenigen Wochen war ja hier und hat ja einen Chorus für mich geschrieben, spontan auf meine Geschichte. Siehste? Der Song wird kommen.
Perfekt.
Irgendjemand von euch singt ihn dann. Ja. Vielleicht du. Herzlichen Glückwunsch.
Vielleicht. Schauen wir mal.
Okay, also so kamst du zu Daniel Sommer.
Genau, und dann habe ich den Song aber noch gefragt, ob ich den umtexten darf, weil da war ein anderer Text drauf. Und dann haben wir zusammen quasi angefangen zu arbeiten. Und bei der nächsten Single habe ich dann auch die Musik mitgeschrieben und inzwischen sind wir enge Freunde geworden, machen gemeinsame Urlaube, haben Spaß zusammen und die Jungs sind großartig. Und ich freue mich, dass ich da immer mal so als Außenstelle Kiel, als Satellit immer mal wieder kommen darf und dann aber auch wieder abdüse nach Kiel. Und das ist echt, ist ganz toll.
Und du kochst ja immer für dich, ich sehe immer die Storys und ich habe immer das Gefühl, der Dennis ist der den Sack Flöhe zusammenhält. Braucht man ja auch mal.
Finde ich manchmal so ein bisschen wie so der Silberrücken. der Älteste aus der Riege.
Stimmt.
Wir sind ja alle doch noch eine Ecke jünger als ich, aber Mir macht es total Spaß und wir ergänzen uns total gut und es klappt menschlich, es klappt ja nicht nur im Songwriting und beruflich in Anführungsstrichen, sondern es klappt auch menschlich ganz toll und wir haben da so tolle Trips in letzter Zeit gemacht, ob es jetzt Kreuzfahrten war, wir gehen immer zusammen segeln, wir machen Writings zusammen. Neulich war Paul auch wieder bei mir ein paar Tage in Kiel, wir haben Sachen geschrieben und das ist einfach großartig.
Familiär mittlerweile. Spaß. Ja. Familie so ein bisschen, ne?
Bin jetzt auch in 2 Wochen bin ich wieder in Düsseldorf im Studio, mache die neue Single und das funktioniert einfach super.
Toll. Aber es ist auch schön, finde ich, da sieht man auch an so einer Konstellation, dass eben Alter auch so nur eine Zahl ist. Ich setze mich ja dafür immer ein beim Podcast, weil ja auch so ein Altersbashing betrieben wird, gerade in Deutschland, muss ja immer in den Artikeln das auch stehen, die 30-Jährige, die 40-Jährige, der 55-Jährige, alles wird, wie kann der und warum hat der eine Jüngere und warum hat die einen Jüngeren und also es wird ja immer alles so mit dem Alter gelabelt. Und wenn man, ist ja wie bei dir, ich meine, meine Trainerin ist auch, ich glaube, 15 Jahre oder 14, einige Jahre jünger als ich, viele Jahre jünger. Und wenn wir zusammen sind, ich merke das nicht. Ich habe mit ihr so Themen auf Augenhöhe. Das war so Liebe auf den ersten Blick, wo ich so denke, ist völlig egal, dass wir nicht irgendwie nur 2 Jahre auseinander sind. Man merkt es nicht.
Vor allem kannst du ja auch nicht am Alter ein bestimmtes Mindset festmachen und auch nicht eine bestimmte Reife. Wir hatten das neulich, als wir uns privat getroffen haben. Ja. Es gibt halt alte Seelen und es gibt in jungen Körpern und es gibt junge Seelen in alten Körpern. Ja. Ne? Und,
wir sind junge Seelen beide.
Das hoffe ich
in zumindest. Älteren Körpern.
Nein, aber ich verstehe mich halt mit den Jungs super und da spielt Alter überhaupt gar keine Rolle.
Man merkt es ja auch nicht. Also. Man merkt es ja, finde ich, auch nicht. Aber auch bei Partnern, ne, da ist ja auch so dieses, oh, will er sich jung fühlen und so. Kann sein, wir wollen ja nicht, ich will auch immer nicht sagen, dass es nur so, es gibt natürlich auch Männer oder auch Frauen, die sich einen weitaus jüngeren Partner suchen, damit sie sich jünger fühlen, weil sie in so einer Midlife-Crisis sind. Gibt's ja auch. Aber manchmal ist es auch einfach Liebe.
Wir sind wieder beim Thema Leben und Leben lassen. Ist doch egal.
Und dann können die auch machen, was sie wollen. So, aber wir müssen das immer alles, ist das Songs entstehen im Schlager, ja? Falsch, dich zu lieben. Wo ich so denke, warum muss man denn sowas eigentlich besingen in einer Liebe? Ist doch wurscht, wer sich liebt. So, lass die Leute sich doch lieben. Liebe ist besser als das Gegenteil, was wir ja jeden Tag sehen im Internet.
Naja, da es im Schlager meistens um Liebe geht, muss man halt wirklich jede einzelne Facette auch durchdeklinieren.
Muss man alles besingen, ja? Früher ging es ins Reisebüro, heute geht es um die Liebe. Aber du bist ja du legst ja auch schon Wert, aber bei deinen Texten und bei deinen Songs ein bisschen auf Inhalt, ne? Also man merkt ja bei deinen Songs, dass die du weißt ja, wie heute der Trend ist, so 2,20, alles andere darüber ist schon lang, drei Hooks und gefühlt die Strophe hat 3 Sätze.
Ach, worauf ich allergisch reagiere, sind diese typischen Reimschemen wie spüren, verführen.
Und das kommt noch erschwerend dazu.
Das ist halt nichts für mich, das kann aber jeder halten, wie er möchte, da bin ich auch wieder bei Leben und Leben lassen. Mir macht es halt keinen Spaß, solche Texte zu schreiben und mir macht es auch keinen Spaß, solche Texte zu hören. Also versuche ich zumindest
Inhalt reinzubringen,
ein bisschen einen anderen Dreh zu bekommen. Jetzt werden die Leute sagen, wieso, du singst doch auch über Liebe. Ja, singe ich auch, aber ich versuche es trotzdem irgendwie immer nochmal einen besonderen oder anderen Dreh und nicht diese klassischen Reime zu machen, weil es mir selber keinen Spaß macht und ich es auch nicht hören möchte. Und ich selber stehe ja auf der Bühne und muss den Kram auch singen, den ich da mir selber ausdenke.
Eben.
Und muss vielleicht auch in 10, 20 Jahren nochmal dazu stehen, wenn ich irgendwie Kinder habe und die sagen, warum hast du immer dieses Uso-Getränk da besungen? Und dann sage ich mir, ja,
war eine Zeit, eine wilde.
Ging ganz gut. Ich hatte alle Getränke durch, aber ja, ich denke halt wirklich, da gerade im heutigen Zeitalter, du musst halt mit dem Kram, den du künstlerisch machst, musst du dein Leben lang leben, dein Restleben damit verbringen. So. Und deswegen versuche ich, einen Standard irgendwie einzuführen, wo ich sagen kann, den Song kann ich mir auch in 10 Jahren gut noch anhören und den Text vielleicht auch. Und das ist mir dann auch nicht peinlich, wenn mein 10-jähriger Sohn zu mir kommt und sagt irgendwie, echt, das ist von dir?
Ach, ja, war damals so.
Das ist ja bei allem, was du machst und wo du vorhin gefragt hast, ob ich froh wäre damals, dass es kein Social Media gegeben hat. Du wirst lachen. Du findest alles auch heute auf YouTube, was wir damals gemacht haben.
Wird ja alles aufbereitet.
Ausschnitte, die digitalisieren das, die haben das auf VHS. Ich habe jetzt ein paar Sachen so gepostet. Ich habe ja früher immer Backstage-Kamera gemacht. Ich hatte eine der ersten Digitalkameras so von in der Consumer Electronic und hatte auf diesen ganzen Reisen also eine Digitalkamera dabei und habe halt gefilmt. Und ich habe also jetzt 50 Filme zu Hause von diesen Reisen. Ah. Und da habe ich jetzt so nach und nach auch mal ein bisschen was gepostet auf Insta und in den Stories. Und selbst dazu zu den, wir haben eine große Show in Zermatt gemacht, live 2001 oder 2002 war das. Und selbst da gibt's den Auftritt der Kelly Family, die war bei uns, mit Maite, mit Paddy, damals Paddy hieß er ja noch und so.
Da hieß
gibt
er.
Das alles im Netz. Man kann, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Und auch meine Moderation von damals im Tigerentenclub, man kann das alles im Netz herstellen. Finden. Und insofern, ja,
okay.
Weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man 30 Jahre später oder 20 Jahre später
seine gesammelten Werke sieht,
was man damals gemacht hat. Und deswegen versuche ich heute Dinge zu tun, mit denen ich in 20 Jahren auch noch leben kann.
Ja, das finde ich auch gut. Und man merkt es aber eben auch, wenn man deine Musik hört, die hat halt Inhalt. Also es ist halt einfach so, es klingt immer blöd, wenn man das sagt, aber bei mir ist es auch so, es gibt ja viele, die stehen auf Songs mit wenig Inhalt, die sich gut singen lassen, die sich gut reimen lassen, die sich gut... Kann ja auch jeder darauf stehen, wie er möchte, aber bei mir ist es, ich bin halt raus, wenn ich die erste Schnulli-Strophe höre, wo ich so denke, ist das jetzt dein Ernst? Dann ist es bei mir ein Abschaltimpuls, so wie Werbung im Radio. Und dann denke ich mir mal so, ich freue mich über dramaturgische Stränge in Songs. Und bei dir ist das halt so, es gibt ein Refrain und die Strophen beziehen sich darauf und es wird eine kleine Geschichte erzählt und bei mir geht's Kopfkino an. Und dann bin ich dabei beim Hören. So.
Wie gesagt, das kann jeder, ein Hit ist ein Hit, wenn irgendwas zum Hit wird, wird es schon seine Berechtigung
dann
haben, egal wie schlicht oder wie kompliziert er ist. Ich finde es ja immer so spannend, ich kriege ja auch viel so zugeschickt, also von so Songwritern, also wo ich Songs angeboten bekomme und sowas. Und da schreibe ich vielleicht mal ein Buch drüber. Weil das ist wirklich,
da gibt es schöne Sachen wahrscheinlich.
Spektakulär,
da?
Das ist echt spektakulär, ja. Also jetzt gerade auch im Zeitalter von KI, ne? Also das sind dann so,
ach so. Singers,
so Songwriter,
ich werde auch noch Songschreiber,
Songwriter, die sie sich, wie sie sich nennen und die mir dann irgendwie ein Soundcloud-Demo mit irgendwie 10 KI-Songs zuschicken und sagen so. Welchen hättest du denn gern? Mal abgesehen davon, dass ich nie etwas singen würde, was ich nicht selbst geschrieben habe. Also.
Ach so, also du musst immer, also du willst immer selbst auch mitschreiben. Also nichts nur ange.
Ich würde nie einen Song singen, den ich nicht selbst geschrieben habe.
Und würdest du aber auch über ein Thema singen, was du selbst nicht erlebt hast?
Ja. Das ist ja Fiction, ne? Also das kann man machen.
Genau. Aber gibt ja auch da, dass manche sagen, also wenn ich jetzt frisch verliebt bin, möchte ich jetzt keinen Song singen über eine Trennung oder über Fremdgehen oder keine Ahnung.
Natürlich sind ein paar Songs bei mir auch, haben was mit meinem Leben zu tun, auch nicht zu wenige, aber du kannst nicht immer den Anspruch haben, jetzt deine Lebensphase 1:1 in deinen Songs abzubilden. Das finde ich blödsinnig.
Ja.
Das ist auch wäre mir künstlerisch
auch
zu langweilig, ehrlich gesagt. Ne? Das, weil immer viele sagen, ja, ist dann aber authentisch und so. Aber es gibt ein paar Sachen, die möchte ich halt auch nicht auf der Bühne ausbreiten. Und ich kann mich aber in bestimmte Sachen auch reinversetzen, vielleicht weil ich sie mal erlebt habe. Und deswegen habe ich damit keine Probleme, über irgendwas zu singen, was jetzt nicht momentan Gegenstand meines Lebens ist.
Oder was du vielleicht auch gar nicht erlebt hast.
Oder was ich auch nicht erlebt habe. Genau.
Ja. Aber das hat man ja auch gesehen bei Dürfen wir das? Anni Perker und du, das Duett war ja auch ein großer Hit. Und ich meine, ihr hattet keine Affäre. Anni hat es schon als verheiratete Frau eingesungen. In welchem Status du da warst beim Einsingen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube auch liiert. Also da sieht man ja zum Beispiel, ihr habt ja auch über was Verbotenes gesungen, ohne nicht, was Verbotenes zu machen.
Ich glaube auch nicht, dass zwischen Roland Kaiser und Maite Kelly damals was war.
Nein, heute auch nicht. aber der Song wirkt halt, wenn man sie zusammen sieht, wie bei euch. Und das ist ja auch die Magie, die Musik erschaffen kann, finde ich so. Deswegen sage ich immer, beruhigt euch alle. Nicht jeder, der über irgendwas singt, ist danach auch gleich im Hotelzimmer verschwunden zusammen.
Ja, ich finde es ja toll, wenn also ich für mich immer das größte Kompliment, was man mir machen kann, ist, wenn man mir schreibt und sagt, Mensch, das, was du in deinem Song da besingst, das habe ich gerade genauso erlebt. Und ich fühle das gerade so. Und genau das ist gerade Phase bei mir im Leben. Und das finde ich toll.
Ja, das hatte ich bei dir mit keinem Plan. Das habe ich wirklich, als ich das Lied entdeckt habe durch unsere Mallorca-Reise und dann auch dich als Künstler, weil ich dich eben anmoderiert habe, habe ich ja dann keinen Plan nochmal gehört im Stereo Act Remix, der mein Favorit, weil bei mir muss immer ein bisschen Bums drunter sein. Und dann dachte ich so, oh, ist ja gerade deine Geschichte, oh nein. Und dann geht man auch mehr ab. Deswegen bin ich ja auch bei Norm Lang immer so mit den Songs, weil der singt ja auch immer so um, naja, so eine Liebeswirrungen und ist ja selbst auch verheiratet. Also da sieht man ja, wie gut es funktioniert. Ja. Und dann hört man den Song und denkt so, oh Gott, das bin gerade ich. Nein. Und das ist aber die Magie, finde ich, von Musik. Find also wenn man sie hört und denkt, oh Gott, das habe ich gefühlt vor 3 Jahren oder ich bin gerade mittendrin und das unterstützt ja die eigene Emotion und auch dafür ist Musik unheimlich gut da.
Total.
Finde ich. Ja. Also das ist eigentlich das, was ich an Musik liebe.
Das macht mir am meisten Freude.
Das macht, genau.
Wenn man mir so ein Feedback gibt, dann ist
Ja, also kein Plan war mein und dürfen wir das eigentlich auch. Also ich bin beide Songs. Aber
ja, ich kriege auch ganz viel, gerade bei 500 Kilometer sagen die Leute auch. Ja,
das hatte ich noch nicht.
Auch so aber auf Konzerten frage ich ja dann immer, wer ist mit seinem Schatzi da und wer ist vielleicht ohne sein Schatzi da, weil sein Schatzi gerade weit weg ist. Mhm. Also es ist auch da ist immer eine große Freude. Es gibt immer irgendjemanden im Publikum oder mehrere Leute, die eine Fernbeziehung führen und die sich wünschten, der Partner, die Partnerin wäre ja gerade auch hier mit ihnen zusammen beim Konzert. Das ist immer ganz toll. Das freut mich. Freue ich mich wie ein kleines Kind.
Ja, das freut mich auch sowas. Also ich finde sowas schön und das ist halt, meine ich, mit Inhalt. Wenn ein Text Inhalt hat, kommt man der Sache halt auch näher, als wenn ja, ich jetzt, ist, weißt du, einen Aperol-Spritz habe ich auch schon mal getrunken. Erfinden.
Ich bin ja nicht der Einzige, der das erste Mal einen Song über Fernbeziehungen schreibt. Und nein, natürlich nicht. Da gibt es zig Songs drüber. Ne? Aber trotzdem war das für mich mal ein Thema und ich habe es bestmöglich für mich
gute
gelöst.
Nummer bis heute. Also ich finde bis heute eine gute Nummer. Die werden eh nochmal alle ein bisschen hochkommen, glaube ich, die Songs. Also das ist bei dir noch so, wenn die Songs bekannter werden, wenn ja kommen die alten ja manchmal so mit, die Hits schon waren. Weißt du, so versteckte Hits nenne ich das immer. Die kommen ja dann manchmal mit hoch. Weil so gerade kein Plan und 500 Kilometer haben halt noch so ein verstecktes Hitpotenzial. Ich habe es ja jetzt auch ins Programm ich war ja hier an der Musik Neuorientierung beteiligt und da habe ich deine Songs nämlich auch mit rein gesnippt, weil ich so dachte, ja, das sind Radiohits. Ja, also die müssen halt nur warm gespielt werden, wie man immer im Radio sagt. Kennst du ja vielleicht, ne? Mhm. Manchmal ist es ja schwierig und gerade in dieser schnelllebigen Zeit und im Streaming und wo manche Künstler ja 5 Songs parallel haben und man gar nicht weiß, was ist denn eigentlich die aktuelle Single oder sonst alle, sind wir alle im Kopf so schnell gepolt.
Ja, und man weiß ja vor allem gar nicht, wie viele Songs dann noch irgendwo auf Halde liegen, die noch nicht mal das Licht der Öffentlichkeit entdeckt haben, wo man noch nicht genau weiß, muss man da nochmal ran oder kann man es veröffentlichen so. Und also es ist bei mir auch, ich habe dann so Phasen, ich schreibe dann so eine Woche, ich mache ja immer dann auch Demos zu Hause und dann überlegen wir uns, was produzieren wir, was ist die nächste Single. Da hat sich die Arbeitsweise so ein bisschen geändert. Früher haben wir viel im Studio gejammt und haben dann was produziert und inzwischen bereite ich ganz viel vor und lebe mich kreativ zu Hause aus und dann habe ich die Demos in einer Rough-Version und dann gucken wir, was machen wir und zu was fällt Daniel, Paul, Tim besonders viel ein und dann ist das so eine Weiterentwicklung auf Basis dieser Demos von mir.
Toll, das klingt gut. Und wenn wir jetzt auf 2026 blicken, das Jahr ist ja noch recht frisch. Wir haben noch viele Tage und viele weiße Blätter, wie ich immer sage, die beschrieben werden wollen. Was sind so Pläne, Ziele, Träume von dir in diesem Jahr? Also gehst du einfach völlig planlos oder?
Ja, ich bin, also was man bei mir ja immer nicht vergessen darf, das, was ich jetzt so musikalisch mache, ich mache das unheimlich gern und das ist das, was ich immer gewollt habe, jetzt erst sehr spät dazu gekommen bin letztendlich, weil ich habe ja schon eine Karriere gehabt sozusagen. Klar. Und das ist jetzt alles, was jetzt kommt, betrachte ich als wahnsinnig tolles Add-on, für das ich unglaublich dankbar bin. Deswegen habe ich nicht die unglaublich großen Ziele, sondern wenn ich einfach weiter Songs schreiben darf, vielleicht nicht nur für mich, auch mal für jemand anderen, wenn ich weiter irgendwie ein paar Auftritte im Jahr machen kann, dann bin ich total glücklich. Weil auch ich jemand bin, der halt seit 20 Jahren vor der Kamera und auf Bühnen steht. Für mich ist es jetzt nicht mehr die Offenbarung, ein Musikvideo zu drehen und da zu posen und mich vor einer Kamera zu präsentieren. Oder ich bin zwar eine Rampensau, ja, ich fühle mich auf Bühnen wohl, aber ich sterbe jetzt auch nicht, wenn ich nur 10 Auftritte habe und keine 20 Auftritte mehr, sondern das ist alles, das kickt mich alles nicht mehr so. Ich finde das toll.
Ist das wirklich so, ja? Krass.
Ja, ich finde das wahnsinnig toll, aber ich habe wie kann man das nennen?
Na, müde ja nicht, du hast ja schon noch Bock, aber nicht.
Aber ich sterbe nicht, wenn Dinge nicht passieren, weil bei mir ist schon so viel passiert.
Das ist ein gesundes Mindset, aber.
Und deswegen bin ich echt total tiefenentspannt. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen live unterwegs sein kann, wenn ich vielleicht nochmal ein paar tolle Songs machen kann, die auch vielleicht zum Hit werden, dann bin ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Aber ich muss in keine 100.000 Zuschauer Fernsehshow, ich muss nicht auf 500 Schlager reisen, ich muss nicht auf jedes Festival, ich muss das alles nicht. Ich nehme das gerne, wenn es passiert, ist es toll, aber ansonsten habe ich ein wundervolles Leben, auch abseits der Musik.
Das klingt gut. Und du hast ja auch deinen Podcast. Ich meine, der ist ja auch,
mich
der
erscheint
ja
auch so immer. Viel, ich habe so viel zu tun.
Wirklich. Den hast du ja auch immer, ne, mit Cornelia genau. zusammen. Da geht's ja auch immer um spannende Gäste und ums Kochen. Ja, ich habe das quasi ja weitergeführt. Du hast ja auch so viele Projekte. Wäre denn Reality TV mal was für dich? Um einfach zu sagen, viele kommen ja nicht und sagen, ja, ich will meinen Namen jetzt noch bekannter machen. Bums, und dann gehen sie in den Dschungel. Aber das wäre jetzt nicht, also auf gar nichts, ne?
Das Gute ist, wenn man einmal eine Art Bekanntheit erlebt hat, wie ich das habe zu der Hochzeit des Tigerentenclubs, weil ich da sehr breit bekannt war durch alle Altersschichten. Die Kinder haben mich gekannt, die älteren Geschwister haben mich gekannt.
Die haben Eltern. Wir alle geguckt.
Wir hatten 15.30 Uhr Primetime in der ARD am Wochenende, anderthalb Stunden und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe dieses Bekanntsein, habe ich erlebt. Ich weiß, wie es ist, wenn man verfolgt wird, vor den Geschäften gewartet wird, wenn man in kein Kino gehen kann, weil das halbe Kino einen kennt, wenn man reinkommt. Ich weiß alles, wie das ist.
Ja.
Und es ist nicht erstrebenswert.
Cool.
Es ist wirklich nicht erstrebenswert.
Hört zu da draus, für alle, die von einer Trash-TV und die nächste ihren Hintern reinhalten.
Und ich bin auch auf so vielen roten Teppichen und auch auf Bambi-Partys oder auf deutscher Fernsehpreis. Ich habe das alles schon gemacht.
Man wird müde auch, ne?
Ich kenne das alles. Und es ist für eine bestimmte Lebensphase toll. Und ich würde es auch nicht missen wollen.
Ja. Und man ist aber auch dankbar, das verstehen ja viele falsch. Man ist total, ich bin für jeden Echo dankbar, bei dem ich sein durfte, aber im Moment würde ich es auch nicht mehr fühlen, auch wenn es den Echo nicht mehr gibt.
Hat
sich auserzählt ein bisschen.
Es hat sich auserzählt, genau. Es ist Vergangenheit und es ist auch gut, dass es Vergangenheit ist, und mich kickt kein roter Teppich mehr, mich kickt keine große Party mehr, mich kickt eigentlich auch keine große Bühne mehr. Wenn es passiert, okay, ich würde es nicht ablehnen, aber ich muss es nicht machen. Ich habe es ja erlebt.
Du hast es erlebt. Und das Schöne ist aber, dadurch ist dein Mindset halt auch beruhigt im Kopf. Du hast diesen Druck nicht, weil wie viele Leute rennen da draußen jetzt in der Branche rum, in den 20ern, die sagen, ich will. Und die vom Ehrgeiz, vom Ruhm getrieben sind, die wirklich von Show zu Show hüpfen. Nur damit irgendwann dann vielleicht mal die Millionen Follower bei Instagram ist. Das entwickelt sich ja gerade so.
Man verschätzt sich halt, wir haben da ja auch privat drüber gesprochen, man verschätzt sich halt wirklich, Fernsehen ist durch, so wie es war.
Ja, Trash-TV boomt halt gerade.
Es ist durch. Es hat keine Relevanz mehr, ob du wie noch groß im Fernsehen auftrittst. Wichtig ist, wie du dich digital verkaufst, wie das Netz ist das Demokratischste, was es gibt da im Konsum von Musik, weil entweder die Leute hören dich oder sie hören dich halt nicht. So.
Ja.
Und es ist wichtig, dass du eine gute Digitalstrategie hast, dass du digital gut aufgestellt bist, dass die Streamings stimmen, dass die Leute sich für dich interessieren digital. Ob du jetzt noch in irgendeiner Show rumkasperst, die wahrscheinlich ihre Halbwertszeit überschritten hat und nicht mehr lange existieren wird, gerade im Bereich Musikshows.
Ja.
Also ich sehe das ja, wenn ich in einer Show auftrete, kann ich sehen, es bringt nichts. Also
danach hast du keinen Abverkauf mehr.
Es beschert mir keine neuen Streams, es beschert mir keine neuen Follower.
Nicht mal Follower, ne?
Nein, es ist einfach, man denkt sich immer so, das ist wie früher. Man tritt in einer Show auf.
Und dann hat man eine Million Follower.
Und dann verkauft man am nächsten Tag, weiß ich nicht, wie damals so und so viele LPs oder Singles. Das ist nicht mehr so. Mhm. Das interessiert im Grunde genommen niemanden.
Aber auch mal interessant zu hören, ne?
In den aktuellen Shows treten immer nur die gleichen Leute auf und die brauchen es sowieso nicht mehr. Die sind ja schon so gesettelt und so erfolgreich. Also, und wenn du da mal als Newcomer zwischenrutscht oder so, es hat keine Relevanz mehr.
Ja.
Das ist völlig uninteressant, weil Fernsehen nicht mehr den Stellenwert hat, wie Fernsehen mal hatte. Das muss man sich einfach mal leider vergegenwärtigen.
Das ist wirklich so. Und wenn im Moment befinden wir uns wirklich, Musikshows nicht so, aber im Moment befinden wir uns halt noch in so einer Reality-Trash-Blase, weil diese Sendung springt ja.
Wird ja alles
eingestampft.
Also die Radiosender,
MDR ja jetzt auch,
sind terrestrisch nicht mehr hörbar. Ja. Die Musikshows werden immer weniger und wenn sie noch existieren, werden die Schlagzahlen runtergefahren. Das ist immer ein Zeichen für den Anfang vom Ende.
Ja.
Deswegen hat das für mich auch keine Relevanz, ob ich im Fernsehen mit meiner Musik auftrete oder nicht.
Du freust dich, wenn du da bist, unwichtig. Aber wenn du nicht da bist, geht jetzt dein Leben nicht den Bach runter.
Genau.
Das ist wahrscheinlich auch wirklich eine gesunde Einstellung. Also wir sehen
Beispiel ist ja mein Freund und Produzent Tim Peters, der war ja bis vor kurzem nie in irgendwelchen großen Fernsehshows und ist trotzdem super erfolgreich, macht seine eigenen Touren, ist digital super, hat mega Streaming-Zahlen, die Leute lieben diese Musik, der ist super erfolgreich, aber nicht aufgrund von irgendwelchen Fernsehauftritten.
Nein, und ich glaube, es ist auch immer, das habe ich ja ganz oft auch mit meinen Gästen hier im Podcast, es ist auch immer das eigene Mindset, wo man hin will. Ne? Weil natürlich sagen wir, Tim macht seine Touren, aber wenn da natürlich jemand ist, der sagt, also ich bin nur angekommen in meiner Karriere, wenn irgendwann die Uber-Arena voll ist mit 12.000 Leuten, hast du ja einen ganz anderen Druck, mit dem du umgehen musst, weil mach die erstmal voll. Das schafft ja kaum jemand heute noch.
Das wird er schaffen eines Tages.
Und dann, ja, also bei Tim gucken wir, wohin die Reise geht. Aber wenn das so der eigene Anspruch ist, mit dem man schon in die Karriere startet, hat man halt ja auch unheimlichen Druck an sich selbst, den man sich, es ist ja wie wenn die Plattenfirma immer kommt, ja, aber das neue Album muss auch wieder auf die Eins gehen. Ne? Also wenn das jetzt nicht da geht.
Das muss sich alles organisch entwickeln. Ich war immer ein Fan, ich wurde ja nie irgendwie groß von heute auf morgen irgendwo hochgeschossen. Meine Karriere auch im Fernsehen war ja immer eine sehr, nicht sehr, aber eine langsame und stetige Karriere. Und das ist mir auch lieber als alles andere.
Ist auch besser und ist, glaube ich, auch gesünder, als wenn man gleich hochschießt oder als wenn man nie da oben ankommt. Weil dann werden die Menschen so, das merkt man dann auch von der Art und Weise, dann werden sie so unzufrieden, gefrustet einfach.
Ja, und faktisch hat man viel weniger Zeit, um Geld zu verdienen. Das ist ja einfach auch so.
Genau. Und geistige Gesundheit ist das Wichtigste. Das ist am Ende so, weil dann kommt man, du hast das ruhigere Leben am Ende. Ja. So, siehst alles, bist für alles dankbar, siehst alles noch on top rauf und bist aber jetzt nicht so gefrustet, wenn du irgendwo nicht bist, wie viele, die dann frustriert sind und sagen, nein, nie bin ich in Show XY. Es ist auch nicht so wichtig.
Nein, es ist am Ende nicht wichtig des
Tages. Also es geht zu singen meinen Song.
Wichtig ist, dass man gute Songs macht.
Das ist am wichtigsten und dass man es spielt. Und dass es auch nicht so alles im Streaming verpufft, finde ich. Musikalisch kann sie es gerne nochmal drehen, finde ich, so ein bisschen. Ich finde so dieses Gestreame und dieses so zweiminütige, bin ich nicht so Fan von. Ich finde, das ist alles so, du hörst den Song gerade, da ist er schon zu Ende. Ist mir ein bisschen kurz. Muss nicht 6 Minuten sein wie früher, aber so bei 3 waren wir eigentlich ganz schön. So 3:30 war eine schöne Zeit für Songs, finde ich. Oder? Kommst du dir nicht manchmal so vor, der Song geht los und dann bums, streamt er schon den nächsten, weil du so denkst, warum ist der denn schon zu Ende?
Ja, wird natürlich auch extra gemacht, damit man möglichst viel den Song streamt und der halt zweimal läuft und nicht nur einmal, aber...
Bin ich mal gespannt, aber eigentlich ändert sich ja auch so machen, alles. Guck mal, wer hätte gedacht, dass Vinyl wiederkommt? Also ich meine, wir sind ja immer im Wandel und irgendwann gräbt der Mensch ja auch wieder Altes aus, weil er keine Lust mehr auf das Neue hat. Also wir sind hautnah dran, wir werden uns bald wieder hören. Deine Songs spielen wir ja sowieso, du kommst dann einfach vorbei, wenn du Singles oder irgendwas auf dem Herzen hast. Du bist immer herzlich eingeladen.
Dankeschön, das freue ich mich sehr drüber.
Vielen Dank fürs offene Gespräch.
Sehr gerne, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ach, ein großartiger Mann ist das. Ich mag den wirklich so gerne, weil man merkt, wie aufgeregt Dennis Wilms ist. Hatte einfach schon eine Karriere hinter sich, braucht nicht mehr nach TV-Ruhm streben. Den hatte er bereits und genießt jetzt quasi alles, was noch dazukommt. Und vor allem auch die Liebe, denn er ist ja frisch verliebt, wie wir ja auch erfahren haben. Nächste Woche, da sind wir natürlich wieder zurück mit neuem Starbesuch. Lasst euch überraschen und bis dahin fleißig auf antenneschlager.de gehen. Da gibt's alle Podcast-Folgen und vor allem könnt ihr uns da auch schreiben. Gerne eine E-Mail mit Wunschkandidaten hier für diesen Podcast oder auch mit Fragen an eure Lieblingsstars. Zögert nicht, ich nehme sie alle mit ins Interview und ja, freue mich auf die kommende Woche mit einem neuen Gast.
Das war der Antenne Schlager Star Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.